Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo und willkommen.
Einen schönen guten Tag aus Mainz.
Die Liebe hält im besten Fall in guten wie in schlechten Tagen. Doch was, wenn der Mensch fürs Leben erkrankt und sich immer weiter verändert? Die Journalistin Katrin Seifert, sie schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, den Spiegel, ist verheiratet, Mutter von 3 Kindern, als ihr Mann Marc mit Anfang 50 die Diagnose Alzheimer erhält, die häufigste Form von Demenzerkrankungen. Sie hält zu ihm, pflegt ihn, er stirbt im September 2022. Wir sprechen jetzt gemeinsam über Liebe und Demenz. Katrin Seifert ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Seifert.
Hallo, moin und vielen Dank für die Einladung.
In Ihrem Buch Lückenleben haben Sie über Ihre Erfahrung geschrieben und das, wie ein Rezensent meinte, schonungslos offen, zuweilen auch mit Humor. Ihr Name ist ein Pseudonym. Warum?
Das haben sich meine Kinder gewünscht. Ich habe ja 3 und die sagten alle 3 in der Pubertät inzwischen oder knapp draußen. Die sagten, boah, wir wollen nicht in der Schule von Leben und überall angesprochen werden. Und so war das ein Gefallen, den ich ihnen gerne tun konnte.
Es gibt eine große Bandbreite an Erfahrungen im Erleben einer Demenz bei einem geliebten Menschen. Was ist so ein konkreter Moment, an den Sie, Frau Seifert, gern zurückdenken?
An den ich gerne zurückdenke? Das ist eine tolle Frage, eine Einstiegsfrage. Da muss ich mal nachdenken. Ich glaube, so ein Moment war, als mein Mann und ich mal relativ faul auf dem Bett lagen und wir keine Aufgaben hatten und nichts. Und es war schon relativ weit fortgeschritten in der Krankheit. Und er sagte irgendwann, wir haben genug. Und diesen Satz fand ich ganz toll. Erst viel, viel später ist mir aufgegangen, dass man dieses, wir haben genug, wir haben ein Leben in Fülle, vielleicht auch ganz anders deuten könnte. Ich habe mich ja nun mein Leben lang immer mit Sprache beschäftigt und deswegen knibbel ich solche Sätze auch immer auseinander, so wie meine Tochter die Streusel vom Kuchen auseinanderknibbelt. Und wir haben genug, kann ja im positiven Sinne was sein aus, wir haben ein Leben in Fülle. Und kann aber auch im, ja, ruhig negativen Sinne sein, jetzt habe ich genug vom Leben. Mein Mann war ein sehr, sehr kluger Mediziner. Ich bin sicher, dass Gedanken dieser Art durchaus mal durch seinen Kopf auch geschwirrt sind. Der war als Diagnostiker und Arzt immer fest der Meinung, man muss nicht alles Medizinmögliche machen, um ein Leben gut vollenden zu können.
So viel in einem Satz, ja. Herr Bischof Kohlgraf, Sie haben Demenz bei Ihrem Großvater erlebt. Gibt es bei Ihnen eine schöne Begebenheit aus der Zeit, an die Sie sich gerne erinnern?
Die gibt es auf jeden Fall. Es gab Momente großer Nähe, weil mein Großvater erstaunlicherweise mich immer noch erkannte, während er seine eigene Tochter etwa oder die Ehefrau manchmal nicht mehr wahrnahm, sondern als Fremde wahrnahm. Komischerweise wusste er immer, ah, du bist der Peter.
Frau Seifert, Ihr Mann war Anfang 50, als bei ihm Alzheimer diagnostiziert wurde. Wie haben Sie das überhaupt herausgefunden? Das kommt ja in dem Alter nicht so oft vor.
Das stimmt, obwohl es tatsächlich auch Kinder gibt, die an Demenz erkranken können. Das gibt es. Ich glaube, es war gar nicht dieser eine große Knall, der bei uns zum Augenöffnen geführt hat, sondern so viele kleine Zettelchen, wo dann drauf stand, 10 Brötchen einkaufen, heute Nachmittag um 16 Uhr zum Fußballtraining, so dass man irgendwann zumindest mal ein Anfangs-Gefühl hatte, warum schreibst du dir das denn auf? Als sich diese Gefühle ein bisschen gehäuft haben, habe ich irgendwann mit ihm darüber geredet. Und so hat sich das nach und nach verdichtet. Und weil mein Mann nicht blöd war, sondern nur dement, ist er also am Anfang ganz brav zu sehr vielen Kollegen gegangen, die garantiert nichts finden konnten. Da wurde also seine Lunge geröntgt, sein Magen gespiegelt. Ich glaube, der hätte auch noch gucken lassen, ob er Senk- und Spreizfüße hätte, einfach um dieser Diagnose, die ja für Ärzte sehr final ist, zu entgehen. Tatsächlich durfte er genau einen Tag nach Feststehen der Diagnose nicht mehr arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das bei Theologen wäre, ob es in solchen Fällen auch ein Berufsverbot gäbe.
Ich fürchte nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Aber das wäre natürlich tatsächlich bei einem leitenden Theologen wie einem Bischof wäre das eine interessante Frage, wer eine Entscheidung trifft. Und diese Diskussion gab es hier etwa im Hinblick auf Päpste auf jeden Fall. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo etwa einem Papst auch jemand anderes sagt, du musst aus dem Amt? Bei mir, glaube ich, würde es etwas länger dauern als einen Tag, bis irgendjemand den Mumm hat zu sagen, also lieber Herr Bischof, es geht nicht mehr.
Frau Seifert, Sie waren vermutlich fassungslos, als Sie das gehört haben. Wie haben Sie da überhaupt reagieren können?
Ich glaube, bei dem Arzt haben wir uns noch ganz gut unter Kontrolle gehabt. Weil ich glaube, viel war dann auch erstmal auf Autopilot. Kommen wir nach Hause und dann sind da drei Kinder, die mit 8, 10 und 12 Jahren echt ganz andere Sorgen haben. Der hat mich geschubst, der hat Eierloch zu mir gesagt, der hat aber angefangen. Und am nächsten Tag sind wir dann relativ früh losgefahren und haben meinen Hund gekauft. Das kann man jetzt sehr animalische Übersprungshandlung nennen, aber hat uns als Familie sehr, sehr gut getan. Ich sage immer, der Hund hat lebenslanges Inkontinenzrecht bei uns, weil der so ein bisschen abgelenkt hat, gleichzeitig eine Struktur gegeben hat. Und der hat meinen Mann verstanden in seiner Not, obwohl er nicht sprechen konnte. Aber der Hund war sehr beredt.
Und wie sind Sie dann weiter damit umgegangen und wie Ihr Mann?
Wir sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Mein Mann ist so ein sehr maulfauler Westfale, der auch einen großen Hang zur Lakonie hat. Deswegen hat er damals nur gesagt, wenn das mein Schicksal ist, dann bin ich auch bereit, das zu ertragen oder zu tragen. Ich bin als so ein bisschen mehr so ein Kolibri-Journalistin im Guten wie im Schlechten launenhafter. Also ich habe wahrscheinlich 33 Mal mehr geweint als er. Und habe auch gezetert und habe aber das dann auch geschafft, uns so ein Netzwerk heranzuzüchten im Laufe der Jahre, das uns sehr, sehr geholfen hat, gut durch diese Zeit zu kommen, sagen wir so.
Bischof Kohlgraf, Ihr Großvater, Sie haben es eben erwähnt, war natürlich älter, als er erkrankte. Trotzdem, welche Empfindungen können Sie nachvollziehen? Wo haben Sie vielleicht das Gefühl gehabt, okay, ich muss da jetzt meiner Oma stärker helfen?
Die Oma hatte irgendwann den Mut, muss ich sagen, als es gar nicht mehr ging, den Opa auch in ein Pflegeheim zu geben. Und sie ist trotzdem regelmäßig dahin gefahren, weil das Zuhause für sie als alte Frau nicht mehr zu handeln war. Ich glaube, das war eine ganz, ganz schwere Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass das ein Gefühl auch des Versagens war, fast bis zuletzt auch für die Oma, also den Opa sozusagen abgegeben zu haben. Aber er erkannte sie nicht mehr in den letzten Monaten, er wusste auch nicht mehr, wo er ist. Er rief immer, ich will nach Hause. Nach Hause hieß aber für ihn, nach allem, was wir wahrgenommen haben, nicht in die alte gemeinsame Wohnung zurück, sondern in das Zuhause der Kindheit, von dem er dann oft erzählt hat. Deswegen, wenn er wieder zurückgegangen wäre in die gemeinsame Wohnung der beiden Großeltern, ich glaube, dass er das auch gar nicht mehr realisiert hätte, sondern er hat von seinen Kindheitstagen und Jugendtagen immer wieder erzählt. Aber dieses Abgeben müssen in ein Pflegeheim, das war eine ganz schwierige Situation. Er war körperlich einigermaßen fit. Das heißt, er machte sich auch selbstständig. Und das war für die Leute im Heim auch nicht ganz einfach, weil er körperlich eigentlich noch ganz munter war. Der konnte auch noch ein paar Kilometer laufen, wusste dann nicht mehr, wo er hin musste.
Das haben Sie so als sehr einschneidende Erfahrung im Kopf und da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ich wollte noch eine Sache vorher ansprechen, die ich ganz erstaunlich fand, die Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, Frau Seifert. Sie erzählen da sehr plastisch, dass Ihr Mann in seiner Demenz erst einmal auch sehr kreativ war. Er fing an zu schnitzen. Wie haben Sie das erlebt?
Ich gehe da gleich drauf ein. Ich darf noch einmal ganz kurz auf den letzten Satz mit dem Mut zu sprechen kommen, weil ich das den allerwichtigsten Teil finde. Immer wieder, wenn ich jetzt zu Lesungen gehe oder in Gesprächskreisen, begegne ich Leuten, die nicht den Mut haben, von Mut zu sprechen, wenn es um eine Heimunterbringung geht. Interessanterweise, es gefällt mir sehr gut, Männer geben einem deutlich schneller die Erlaubnis, das auch zu tun. Mein Mann war nicht sehr lange im Heim. Also es waren von den 5, 6 Jahren Pflege vielleicht 1,5 Monate, die er im Heim verbracht hat. Aber, und das war auch gar kein normales Heim, sondern es musste richtig ein geschlossenes Heim sein, einfach weil es auch diese Weglauftendenzen gab, die man heute nicht mehr Weglauftendenzen nennen darf, sondern Hinlauftendenzen, was relativ wurscht ist, weil der Alzheimer-Kranke ist eben weg. Aber meine Tochter hat einmal für mich eine Lesung übernommen und saß in einem großen kirchlichen Stuhlkreis und da sagte die Leiterin mit spitzer Zunge, dir ist schon klar, dass dein Papa heute noch leben würde, wenn ihr ihn nicht so früh ins Heim gegeben hättet. Und abgesehen davon, dass ich das schwierig finde für eine 14-Jährige, das war, fand ich einen harten Satz, aber ich finde es vor allen Dingen für alle, die da dabei saßen, so schwierig. Weil das waren ja alles Leute, die diese Entscheidung noch vor sich haben. Und wenn wir da ein bisschen tatsächlich an unserem eigenen Tabu und vielleicht auch an unserer eigenen Eitelkeit mal kratzen dürften, müssen wir wirklich der absolute König in der Pflege sein oder dürfen wir auch irgendwann sagen, es ist mir zu viel, es ist für das System zu viel. Deswegen haben Sie vielen Dank für den Mutsatz. Ich glaube, der hilft tatsächlich. Und ich habe gedacht, verstärkt das jetzt nochmal in jede Beziehung. Sie haben nach der Kreativität gefragt. Ja, tatsächlich hat mein Mann relativ bald nach Ausbruch der Krankheit von mir einen Schnitzkurs geschenkt bekommen, den er mit seinem Sohn 10 Jahre damals gemacht hat. Und die kamen mit einem ganz riesigen Marterpfahl zurück. Das heißt nicht Marterpfahl, Mama, das ist ein Totem, das ist ein Unterschied. Und danach hat mein Mann angefangen, so aus Totholz, das er im Wald gefunden hat, Stöcke zu bearbeiten. Ich will jetzt gar nicht sagen, figürlich zu schnitzen, aber zu bearbeiten. Das war ihm ein wunderbarer, sehr barmherziger Zeitvertreib. Und das ist so der erste Teil der Geschichte. Es kam dann eine sehr verrückte Freundin und Nachbarin auf uns zu, die Porträtfotografin ist. Und die hat dann eines Tages angefangen, diese Stöcke zu fotografieren, als wären das Gesichter. Und daraus haben wir eine Ausstellung gemacht. Ich hatte einen waschechten Kunsthistoriker, der eine Vernissage-Einführungsrede gehalten hat, die wir alle gar nicht verstanden haben. Und mein Mann hat sich sehr, sehr gefreut, dass wir ihn mal als Künstler gefeiert haben und nicht als Arzt.
Wurden Ihnen irgendwann die Stöcke zu viel?
Ja, ich glaube schon in Woche 2. Ich habe irgendwann angefangen, die Kinder, so wie früher Mao seinen Chinesen das gesagt hat, habe ich gesagt, jeder bringt jeden Tag 20 Stöcke in den Wald zurück. Das bringt aber nicht so richtig viel, weil dann kam mein Mann am nächsten Tag wieder und sagt, guck mal, habe ich hier gefunden im Wald, den habe ich vergessen. Und dann war also die gleiche Sache wieder, es war so ein bisschen so ein Kreislauf, aber das gehört ja auch dazu.
Bischof Kohlgraf, ein Mensch mit Demenzerkrankung verändert sich. Wie kann man aus Ihrer Sicht der oder dem Erkrankten ein gutes Leben ermöglichen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir versuchen es etwa in unserer Seelsorge so und auch in unseren diakonischen, karitativen Einrichtungen, dass sie möglichst gut integriert sind in ein gesellschaftliches Leben und nicht einfach auf die grüne Wiese verbannt werden in besondere Häuser. Ich glaube, das ist so eine der Richtungen, in die wir im Moment gehen. Also, dass wir wirklich versuchen, ihnen noch das zu ermöglichen, was sie können. Und sie nicht einfach nur unter diesem Stichwort Defizit betrachten. Also, dass sie Dinge nicht mehr können, sondern wenn es hier die Kreativität ist, so nervig die auch dann manchmal gewesen sein mag, aber dass man sie auch mit unter diesem Gesichtspunkt sieht, sie können noch etwas. Sie haben auch ein Anrecht auf Gemeinschaft, sie haben ein Anrecht auf Beziehung, auf Nähe und sie gehören zur Gesellschaft. Wir hatten jetzt neulich eine Tagung hier noch einmal auch seitens der Bischofskonferenz über Umgang mit Demenzkranken. Und da war auch so stark dieser Impuls zu sagen, also schicken wir sie nicht einfach auf die grüne Wiese. Ich hatte eben vom Pflegeheim geredet, aber dieses Pflegeheim war mitten im Ort. Das heißt, es gab auch noch Anteilnahme. Sie nahmen teil am Pfarrfest, sie nahmen teil am Straßenfest, am Gemeindefest. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und die Gefahr war oft sehr da, dass man gerade diese Demenzkranken irgendwo in Demenzdörfer oder in einsame Gegenden verschickt, wo sie dann für sich sind und irgendwie zu kontrollieren sind. Das mag das eine sein, aber auch vielleicht ein wenig mit dem bösen Hintergedanken, dann stören sie die Gesellschaft nicht. Und das wäre ein schlimmer Gedanke. Denn sie sind Menschen mit Würde, natürlich.
Sie sind Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, wo man sich mit Fragen beschäftigt, wie können sich Pfarrgemeinden gut entwickeln, bis hin zur Frage, wie den verschiedenen Menschen mit guter Seelsorge man gerecht werden kann. Das heißt, wenn Sie sich da mit einer Fachtagung beschäftigen, dann ist auch die Idee mit dabei, was Sie den Gemeinden an die Hand geben können.
Den Gemeinden, den Caritas-Einrichtungen. Wir haben viele Einrichtungen und es gibt gute Ideen, gute Angebote. Also ich habe hier zum Beispiel vorliegen eine Toolbox Demenz, die von den Bistümern Mainz und Limburg und der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau herausgegeben ist, wo sehr konkrete Ideen auch gesammelt sind, was man machen kann. Und das soll einfach eine Hilfestellung sein für Gemeinden, für Gruppen, manchmal auch für Familien. Auch das Stichwort Vernetzung ist wichtig, dass es die Chance gibt und die Möglichkeit gibt, auch ja Menschen zu finden, die unter ähnlichen Situationen leiden. Das kann ja auch eine starke Hilfe sein, denke ich mir.
Und was steht da zum Beispiel
drin? Da stehen zum Beispiel, also es geht zum Beispiel darum, wie kann man demenzgerechte oder demenzsensible Gottesdienste feiern. Und zwar auch nicht nur für Demenzkranke, sondern wie können Gottesdienste gestaltet sein, die demenzkranke Menschen ansprechen. Im Moment spielt da sicherlich Musik, spielen Lieder, spielen Rituale eine große Rolle, die man wiedererkennt. Da stellt sich allerdings für mich die Frage, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, wo wir eine Generation haben, ich sag mal meine Generation, die mit diesen religiösen Ritualen nicht mehr so selbstverständlich umgeht wie eine Generation vorher. Also da, das wird auch nochmal spannend sein, wie sich so etwas zum Beispiel verändert.
Das ist eine spannende Frage, was Kirche in 20 Jahren noch an Gemeinschaft bieten kann in einer vereinzelten Gesellschaft, ja, auch in den Großstädten. Vielleicht aber auch noch krasser auf dem Land. Also da sind die Hilfsangebote ja noch deutlich rarer gesät. Also mein Mann hat sehr gerne bei uns mitgesungen bei Liederabenden und es wurden schlimme Schlager gesungen. Und er, obwohl er aus dem ja wirklich sehr christlichen Münster kam, hatte es mit der Kirche nicht ganz so am Hut, aber das Prinzip Kirche, das hat er, glaube ich, schon auch sehr verinnerlicht. Also so Begriffe Barmherzigkeit, Gemeinschaft und Seelsorge wären ihm nicht über die Lippen gekommen, aber als Wert konnte er das gut verstehen.
Die eine Frage ist, wie man dem erkrankten Menschen weiterhin ein gutes Leben ermöglicht. Die andere Frage ist, wie man als Pflegende oder Pflegender durch diese Zeit kommt. Sie sprechen in Ihrem Buch auch Tabuthemen der häuslichen Pflege an, wie zum Beispiel die Empfindung von Ekel. Aufgaben wie die Intimpflege lassen sich vielleicht dem Pflegedienst übertragen. Aber wie konnten Sie das lösen?
Da hatten wir eine sehr klare Abmachung. Also wie gesagt, mein Mann war ja Arzt und der hat sehr klar von Anfang an bestimmt, was er wollte und was nicht. Der körperliche, pflegerische Bedarf, der wurde ausgelagert. Punkt. Das hat keiner von uns machen müssen, abgesehen davon, dass er auch noch so fit war am Ende seines Lebens, dass das gar nicht nötig gewesen wäre. Aber für ihn war klar, körperliche Pflege machen nicht Angehörige, die sind für den ganzen großen Rest zuständig.
Ein anderes starkes Gefühl, was man vielleicht als Pflegender so vorher auch noch nicht erlebt hat gegenüber dem Partner, könnte sein Zorn. In welchen Momenten haben Sie Zorn erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
Ich war nicht zornig auf meinen Mann. Ich war noch nicht mal zornig auf die Krankheit. Ich glaube, wenn ich Zorn erlebt habe, dann Zorn vor der eigenen Hilflosigkeit, vor der eigenen Kraftlosigkeit. Ich kann ja mal so ein bisschen aufzählen, was auf meiner To-Do-Liste stand an so einem ganz normalen Tag. Dann steht man auf, 3 Kinder, Frühstück, Hund Gassi gehen, dann gibt es ein Lernentwicklungsgespräch, zwischendurch muss ich arbeiten, vorkochen, Buntwäsche, der Alltagspfleger kommt, ich brauche eine neue Pflegegrad-Einweisung vom medizinischen Dienst der Krankenkasse, huch, mein Mann ist weg, wo ist der denn hin, die Kinder kommen wieder, Mama, ich habe den Turnbeutel vergessen, soll ich weitermachen? Das könnte ich jetzt noch gut so 10 Minuten weiter erzählen und dann wäre so in etwa mein Tag zu Ende. Das ist nicht die Gelegenheit, wo man sich überlegt, und was kann ich mir jetzt mal Feines tun? Ein feines Lindt-Plättchen Schokolade zum Kaffee? Das sind einfach nicht die Jahre dafür. Und ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch tatsächlich die alte Konkordanz ein bisschen bemüht von meinem Patenonkel und habe mal so gestöbert, was in der Bibel denn geschrieben steht über Krankheit, vielleicht auch über Gedächtnis, über Versehrtheit. Und ich habe ja jetzt den Experten an der Seite direkt gegenüber. Sie kretschen rein, wenn ich Mist rede.
Nee, das wird schon kein Mist sein.
Also mir ist aufgefallen, dass natürlich im Neuen Testament viel erstmal von körperlichen Gebrechen die Rede ist. Also die psychische Gesundheit stand da gar nicht zur Disposition. Aber ich habe bei dem Prediger Salomo eine ganz tolle Passage gefunden. Wenn ich darf, lese ich die kurz vor. Sie ist nicht sehr lang. Es geht um Alterserscheinungen. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne. Nach jedem Regen kommen neue Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern und deine Beine, die dich getragen haben, schwach. Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen. Deine Augen werden trüb, deine Ohren taub. Die Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt dir schwer. Bei jedem Schritt bist du in Gefahr zu stürzen. Draußen blüht der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll und Kapernfrucht bricht auf, aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmen sie die Totenklage für dich an. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt positivere Stellen in der Bibel. Ich finde die aber gar nicht so negativ, weil sie sich nämlich einfach traut, da wären wir auch wieder beim Mut, auszusprechen, was so eine bestimmte Phase im Alter oder eine bestimmte Phase der Krankheit ausmacht. Und ich fand immer, es bringt nicht sehr viel zu sagen, oh, wir suchen jetzt eine neue Form der Nähe. Tatsächlich war mein Mann mir natürlich in vielen Momenten der Krankheit auch sehr, sehr fern. Es ist eine existenzielle Einsamkeit, in die er hineingleitet. Das wäre ja Quatsch, wenn ich sagen würde, das waren die schönsten Jahre unserer Ehe. Mir hat immer geholfen, wenn man so deutlich aussprechen kann, was tatsächlich gerade Stand ist. Und ich glaube, das ist auch vielleicht bei der Seelsorge ein ganz guter Kompass, dass man gar nicht so drumherum schwurbelt, sondern sagt, die Zähne fallen dir aus, die Haare, dein Gang wird schlecht. Also ich fand das ganz toll, dass sowas wirklich Deutliches da in der Bibel zu finden war.
Es gibt auch einen Satz in der Bibel in Richtung der Kinder, wo es heißt, wenn dein Vater alt wird und der Verstand nachlässt, beschäme ihn nicht in der Schwäche. Auch das steht irgendwo, glaube ich, in einem der Weisheitsbücher. Das wäre dann sozusagen die Ermahnung an die jüngere Generation, dass die das auch ein Stück hinnehmen muss und dem Vater auch seine Würde lässt. Also insofern, ich glaube, die Bibel hat da sehr viele, glaube ich, gute Menschheitserfahrungen gesammelt und dass es oft die körperlichen Gebrechen eine größere Rolle spielen, mag auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass die Menschen damals gar nicht so alt wurden.
Ja, klar. Und dass man diese Art von Krankheit ja gar nicht diagnostizieren konnte.
Nein, die galten dann vielleicht als wunderlich oder als, und dann wurde es halt vage. Und das waren große Familien, irgendwo war das auch damit eingebettet, wahrscheinlich in ein gesamtes Leben.
Frau Seifert, im Zusammenhang mit Demenz wird oft von einem langen Abschied gesprochen, von immer mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten der oder des Erkrankten und auch die Persönlichkeit verändert sich ja. Was war für Sie ein konkreter Moment des Abschiednehmens?
Ach, da gibt es natürlich ganz viele kleine, ganz kleine Momente. Wenn ich meinem Mann Tabletten bringen musste, ist das eine Form von Abschied. Er war früher der Arzt, der die Pillen verschrieben hat. Jetzt werden die ihm von anderen zugeteilt. Das ist ein Abschied. Wenn sein Sohn nach Hause kam und irgendwie sagte, Papa, ich habe eine Eins geschrieben und dann keine Reaktion kam, dann ist das eine Form von Abschied. Wenn er unserem Hund die Leine um die Hinterbeine gebunden hat, weil er dachte, nur das geht vielleicht auch. Und Herrchen und Hund mit Leine um die Hinterbeine tatsächlich dann losmarschiert sind, dann ist das eine Form von Abschied. Also ich glaube, das sind auch wieder so viele, viele kleine Momente. Man sagt ja, dass pflegende Angehörige von Alzheimer-Kranken schon mal vorab trauern. Da ist, glaube ich, was dran.
Sie haben bei Ihrem Mann die Anfrage nach dem Heimplatz, obwohl es immer fordernder wurde, herausgezögert. Taten Sie das auch, weil Sie im Blick hatten, dass das ein endgültiger Schritt wäre und dass er dann dort wahrscheinlich auch sterben würde?
Nö, das tat ich deswegen, weil ich eine wahnsinnig feige Kuh war, die diesem Finalen sich nicht so aussetzen wollte. Und ich habe das nicht hinausgezögert. Ich habe ganz knallhart jeden angelogen. Ja, das mit dem Heim ist auf dem Weg. Also hinausgezögert ist ein feiner Euphemismus, aber leider nicht ganz richtig.
Zu schön gesagt, sozusagen. Jo. Sie gehen da mit sich ins Gericht?
Nö, ich glaube, Feigheit gehört auch dazu, wenn man Angehörige pflegt. Also wir haben ja nur immer eine gewisse Kapazität und auch ein gewisses Potenzial. Und der Mut war jetzt nicht immer mein allerbester Freund in diesen Zeiten. Und deswegen hat es lange, 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 lange gedauert, bis wir uns alle die Erlaubnis gegeben haben. Dafür war aber hinterher die Heimunterbringung an sich viel einfacher, vielleicht auch deswegen, weil wir so lange gewartet haben. Interessant, die Ärzte haben immer zu mir gesagt, sie waren 1,5 Jahre zu spät. Die Frauen in der Nachbarschaft haben leicht gesagt, bist du sicher, dass es jetzt schon sein muss? Also es gibt da wirklich einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer denken viel eher schnell an ihre eigene Autonomie, als eigene Autonomiebedürfnis. Und die Vorstellung, dass sie versehrt in einem familiären Rudel aushalten müssen, macht ihnen geradezu körperliches Unbehagen. Frauen sind im Schnitt jedenfalls deutlich fürsorglicher und wollen deswegen auch in der Gemeinschaft die Sache gut zu Ende bringen. Interessanterweise entscheiden die Männer für die Frauen und die Frauen für die Männer. Also es geht dann nicht gleichgeschlechtlich.
Und im Heim ging es dann relativ schnell?
Ja, ich glaube tatsächlich, mein Mann ist genauso gestorben, wie er auch gelebt hat, mit einer sehr großen Geradlinigkeit, mit einem sehr großen inneren Kern an Stärke und Souveränität. Und es gibt einen Teil in diesem sehr westfälischen Körper, das einfach wusste, so, jetzt ist die Schlacht geschlagen.
Bischof Kohlgraf, wir hatten zu Beginn das schon mal angesprochen. Ist es aus Ihrer Sicht mangelnde Achtung und Liebe, also gewissermaßen böse, wenn Angehörige einen an Demenz erkrankten Menschen nicht mehr zu Hause pflegen, sondern eher in ein Pflegeheim wechselt?
Nein, also auch ein Pflegeheim, wenn es denn gut geführt ist, ist ja kein Ort des Grauens und des Schreckens. Ich glaube, dass auch da hört ja die Beziehung, hört ja die Liebe nicht auf. Die Frage ist für mich, dass es sogar für den Betroffenen irgendwo ein Stück Erleichterung bringen kann. Wir hatten gerade über die körperliche Pflege gesprochen, die andere machen und nicht das familiäre Umfeld. Das kann ja auch tatsächlich dann eine wahnsinnige Erleichterung sein, diese Verantwortung in diesem Sinne nicht mehr tragen zu müssen, weil es auch nicht mehr getragen werden kann. Ich würde da nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen, weil diesen moralischen Zeigefinger, das erlebe ich auch aus meiner langen seelsorglichen Tätigkeit, den geben sich manche von ganz alleine, und das meine ich zu Unrecht. Es geht ja auch darum, für alle Beteiligten ein gutes Leben im Rahmen des Möglichen dann auch möglich zu machen. Und da ist wahrscheinlich jeder Einzelfall auch anders, wie das familiäre Netzwerk ist, wie das nachbarschaftliche Netzwerk ist, wo es Hilfen gibt. Aber es kann auch nicht auf Dauer Sinn und Zweck sein, wenn, das wäre bei meiner Oma etwa so gewesen, wenn am Ende ein anderer Mensch selber psychisch und physisch kaputt geht. Also ich glaube, da braucht es auch gute Beratung und Begleitung. Und bitte nicht diesen Zeigefinger, das war eine falsche Entscheidung.
Frau Seifert, Sie haben später für sich erkannt, wahrscheinlich gibt es keinen besseren Ort als diesen, um zu sterben, also das Heim, das Sie erlebt haben. Wie kamen Sie darauf?
Na, ich habe gesehen, einfach wie gut und regelfrei im Grunde auch so ein sehr auf Alzheimer spezialisiertes Heim sein kann. Ich weiß gar nicht, ob das immer ein... Also das Heim war bei uns auch in der Mitte der Stadt, das stimmt, aber es hatte natürlich bestimmte Vorkehrungen, dass ein Ausbüchsen, ein Weglaufen nicht möglich macht. Es war eine geschlossene Unterbringung. So, das ist auch für so Fremdgefährdung und so gar nicht die allerdümmste Vorsichtsmaßnahme. Für meinen Mann gab es da verhältnismäßig wenig Regeln. Da war ich zu Hause viel strenger. Ich wollte nicht, dass er in den Betten meiner Tochter schläft. Das war ihr eigenes Bett. Und sprechen Sie mal einen Alzheimer-Kranken aus einem Bett heraus und in sein richtiges Bett hinein. Das kann eine echte Mammutaufgabe sein.
Was würden Sie, Frau Seifert, sich mit Ihrer heutigen Erfahrung von den christlichen Kirchen in Bezug auf Demenz und pflegende Angehörige wünschen?
Puh, ich muss ein bisschen differenzieren, was würde ich mir für mich selber wünschen, da ist das gar nicht so wahnsinnig viel. Also wir hatten, ich habe mir viel Beistand gesucht, auch von unserem Pastor, der uns getraut hat, der die Kinder getauft hat. Das ist war alles eine wunderbare Begleitung, aber trotzdem bin ich ja nicht so bedürftig gewesen, aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Verortung hier in Hamburg, aufgrund meiner Fähigkeit, mir auch Netzwerk zu schaffen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es aber für viele ausgedünnte ländliche Gebiete vielleicht sowas wie eine Art Demenz-Telefonseelsorge gibt, wo man einfach anrufen kann, wo man auch nicht, wie bei der karitativen Seelsorge, erstmal 10, 20 Mal ins Leere telefoniert, sondern wo jemand sehr, sehr kurzfristig erreichbar ist oder zumindest auch zurückruft, dass so die Ad-Hoc-Sorgen am Telefon, ich glaube, ich schaffe das alles nicht mehr, dass die aufgefangen werden. Das fände ich schon mal eine sehr gute Maßnahme. Manchmal ist es ja sogar leichter, jemandem anonym, den man gar nicht kennt, den man auch nie wiedersehen wird, etwas zu erzählen, als wenn das jetzt unmittelbar der nächste Nachbar wäre.
Gut, diese Telefonseelsorge gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber die gibt es hier. Ich glaube, die gibt es auch bundesweit. Aber oft ist sie auch nicht bekannt. Aber das ist einfach der Punkt, ja.
Da muss man mitunter, ich kenne mich nun da ein bisschen aus, weil ich da ein paar Jahre auch gearbeitet habe, da muss man mitunter lange, lange anrufen, 10, 20, 30 Mal, bis man durchkommt. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die sich kein pflegender Angehöriger erlaubt. Diese Art von Zeitluxus hat keiner.
Das ist wichtig zu hören, und sollte es auch bei uns Realität sein, dass es so ist, dann müsste man daran nochmal arbeiten, das stimmt.
Das war unser Podcast Lebensfragen zum Thema Liebe und Demenz. Herzlichen Dank, Katrin Seifert, für das Gespräch.
Total gerne.
Vielen Dank auch Ihnen, Bischof Peter Kohlgraf.
Und Frau Anja Schneider, vielen Dank für die Moderation. Frau Seifert, vielen Dank für das Mitmachen, das hat mich sehr gefreut. Danke.
Vielen Dank.
Allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie hat Ihnen die Folge gefallen? Möchten Sie sie weiterempfehlen, teilen, uns eine Kritik oder Anregung schreiben? Wir freuen uns sehr. Mitte Dezember melden wir uns mit der kommenden Folge. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.